ARD.
Hinweis: Dieser Podcast enthält Inhalte, die sich mit Ereignissen während der Zeit des Nationalsozialismus befassen, einschließlich Krieg, Gewalt, Tod und Trauma. Diese Themen könnten für manche ZuhörerInnen belastend sein. Bitte achte auf deine eigenen emotionalen Grenzen und entscheide, ob du diese Inhalte hören möchtest.
Hier kommt ja wieder ein Begriff ins Spiel, der auch in den SS-Unterlagen mit auftaucht, nämlich das Wort Menschenmaterial. Die hunderttausenden Menschen, die in dem KZ-System gefangen sind, massiv an die Unternehmen zu vermitteln. Und das Unternehmen stellt klare Forderungen, tritt deutlich, man würde heute sagen, als Kunde auf. Mit Forderungen, die sie erfüllt sehen wollen. Und da haben wir alle großen Unternehmen dabei. Daimler-Benz, BMW, alle großen Firmen, die KZ-Häftlinge in irgendeiner Form mit einsetzen, schicken ihre Vertreter in die Lager. Beschweren sich Unternehmen, nachdem sie in die Konzentrationslager gefahren sind und sich in Anführungsstrichen ihre Gefangenen ausgesucht haben, darüber, dass mit der Ankunft dann in dem entsprechenden Außenlager, sie sagen, naja, das sind aber gar nicht die, die wir uns ausgesucht haben. Das sind ja ganz andere. Na, dann zahlen wir nicht dafür.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
Es gibt so eine Art, salopp ausgedrückt, Witz unter HistorikerInnen, nämlich, dass viele traditionsreiche deutsche Unternehmen zwischen 1933 und 1945 keine Geschichte haben. Zumindest fehlen diese Jahre in vielen Unternehmenschroniken gerne mal beziehungsweise bestimmte Aspekte. Welche Rolle sie beim Aufbau des NS-Systems gespielt haben zum Beispiel oder wie viele Zwangsarbeiter sie beschäftigten. Wir sprechen heute also über die intensive Verbindung der deutschen Wirtschaft mit dem Konzentrationslagersystem und damit herzlich willkommen zum Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. Diesen Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Leonie Schöler, ich bin Autorin und Historikerin und die Moderatorin dieses Podcasts. Und mir gegenüber sitzt Dr. Stefan Hörtler. Er ist Experte für Biografien von Menschen, die das NS-System mit aufgebaut haben. Herzlich willkommen, Herr Hörtler.
Ich grüße Sie, Frau Schöler.
Bevor wir uns jetzt einzelne Biografien anschauen, lassen Sie uns mal ganz kurz umreißen, welche Rolle Zwangsarbeit in der deutschen Wirtschaft gespielt hat, genauer, was war das Interesse der Unternehmen an den KZ-Häftlingen?
Zwangsarbeit ist ein Massenphänomen im Nationalsozialismus. Und ich glaube, wenn wir uns das ansehen, können wir eine wichtige Dimension erkennen, nämlich die, dass die Zwangsarbeit den gesamten, nicht nur öffentlichen, sondern teilweise auch privaten Raum durchdrungen hat. Menschen wurden zur Zwangsarbeit in der Landwirtschaft, in der Industrie, in den verschiedenen Bereichen, sagen der deutschen Gesellschaft, gezwungen, genauso wie in den besetzten Gebieten. Und Millionen von Menschen mussten Zwangsarbeit verrichten. Und das waren Menschen, Frauen und Männer aus Gesamteuropa, Westeuropa, Nordeuropa, Osteuropa mit den verschiedenen auch rassistischen Unterscheidungen bis hin zu den sogenannten Ostarbeiter, Ostarbeiterinnen, also Menschen vor allen Dingen aus der Sowjetunion. Und KZ-Häftlinge bildeten ebenfalls eine Gruppe in dieser Riesengruppe von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, genauso wie Kriegsgefangene. Und die Wirtschaft und dementsprechend auch zahlreiche Unternehmen griffen auf diese verschiedenen Gruppen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zurück. Prominent zum Beispiel IG Farben mit dem Werk in Auschwitz, die an dieses Werk verschiedene Lager auch für Zwangsarbeiter gekoppelt hatten. Ostarbeiter, Kriegsgefangene, Jüdinnen und Juden der Organisation Schmelt bis hin zu KZ-Häftlingen.
Und nach welchen Kriterien sie sich die Häftlinge ausgesucht haben und wie sie sie in ihren Unternehmen einsetzten, darüber sprechen wir im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Jetzt lassen Sie uns erstmal zu einem Mann kommen namens Gerhard Maurer. Da haben Sie uns Ihre Biografie mitgebracht. Und bevor Sie uns den jetzt selber vorstellen, hören wir mal in eine Quelle rein, die ihn ganz gut beschreibt.
Obersturmbannführer Maurer trat am 16.03.1942 als Amtschef für den Häftlingsarbeitseinsatz zu meiner Dienststelle. Seine Aufgabe, den Arbeitseinsatz bei der kriegswichtigen und siegentscheidenden Rüstungsindustrie zu lenken, hat er meisterhaft gelöst. SS-Obersturmbannführer Maurer ist fleißig, immer interessiert, ein guter Organisator und unermüdlicher Arbeiter. Gewandt im Auftreten ist er ein geschickter Verhandlungspartner bei den Besprechungen mit den Betriebsführern der Rüstungsindustrie und Offizieren der Wehrmacht, bei denen er sich stets durchzusetzen weiß. Gezeichnet Glücks. SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS. 26. Mai 1944.
Also das klingt, als hätte der Herr Maurer seine Arbeit richtig gut gemacht oder laut diesem Dokument ja sogar meisterhaft. Aber was genau hat er denn da getan?
Allein nur an diesem Dokument sind zweierlei Dinge interessant. Der Vorschlag zur Beförderung stammt vom 28. Februar 1944. Nur einen Tag darauf zeichnet Oswald Pohl, der Chef des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes, bereits sein Okay für die Beförderung von Gerhard Maurer. Und Glücks fügt die Begründung und Beurteilung im Mai nach, mitten im Rahmen des angelaufenen sogenannten Ungarn-Programms, also der Deportation von über 430.000 Menschen nach Auschwitz und der Ermordung von mindestens 325.000 zwischen Mai und Juli 1944. Und handschriftlich ist über den Personalantrag ergänzt, bevorzugte Beförderung. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt. Es geht hier darum, jemanden außer der Reihe für die vermeintlichen Verdienste zu befördern. Und Gerhard Maurer ist aus Sicht von Pohl und anderen in der SS-Führung derjenige, der versteht, die neuen Anforderungen umzusetzen. Nämlich die hunderttausenden Menschen, die in dem KZ-System gefangen sind, massiv an die Unternehmen zu vermitteln, in die Zwangsarbeit zu lenken, in die Rüstungsindustrie zu bringen und, dafür wird er ja ausgezeichnet, eben als geschickter Verhandlungspartner direkt mit den verschiedenen Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Also jemand, der auf Augenhöhe mit ihnen sprechen kann, der auch die Interessen der SS durchdrückt, auf der anderen Seite das Wohlwollen auch sagen der Unternehmen, in Anführungsstrichen ja der Kunden, sichert und dementsprechend eine wichtige Schlüsselfunktion und Drehscheibe und Schnittstelle in diesem ja fast schon in Anführungsstrichen Bazar von Menschen sagen und Zwangsarbeitshandel einnimmt.
Also er war quasi die Mittelperson zwischen den KZ-Häftlingen, die für die Arbeit selektiert wurden und den Unternehmen. Wie genau ist er denn da auf die Unternehmen zugekommen oder sind die Unternehmen auf die SS, auf die KZ zugekommen? Wie genau sah da diese Kommunikation aus, für die er hier so ja befördert werden soll?
Da müssen wir ein Stück weit in der Biografie natürlich von Gerhard Maurer zurückgehen. Er kommt ursprünglich aus Halle-Saale. Er ist Mitglied der 26. SS-Standarte. Das ist übrigens auch die Standarte, aus der sich die Wachmannschaften des KZ Lichtenburg in einer großen Zahl rekrutieren. Also aus diesem mitteldeutschen Raum, frühes Mitglied, sehr gut vernetzt. Und Oswald Pohl holt ihn bereits in den 30er Jahren in das Verwaltungsamt der SS. Das heißt, er ist dementsprechend schon auch mit Pohl über Jahre hinweg gut bekannt und Pohl befördert die Karriere von Maurer. Und für Pohl ist Maurer ein aus seiner Sicht hervorragender Verwaltungsexperte. Und im Rahmen dann des weiteren Aufbaus des KZ-Systems, der Gründung des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes 1942 und der Eingliederung der Inspektion der Konzentrationslager als Amtsgruppe D in dieses Hauptamt, übernimmt Gerhard Maurer den Bereich des sogenannten Arbeitseinsatzes, das heißt der Organisation der Zwangsarbeit, die in dieser Amtsgruppe D als Amt D2 verankert ist und Maurer leitet dieses Amt D2.
Okay, also angenommen, eine Firma, ein Unternehmen, die möchten jetzt KZ-Häftlinge anstellen. Wie lief das dann genau ab?
Die Unternehmen melden sich natürlich nicht direkt bei den Konzentrationslagern oder treten mit den einzelnen Konzentrationslagern in Verhandlung, sondern es läuft über das Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS und dementsprechend über die Amtsgruppe D und das Amt D2. Dementsprechend ist Maurer natürlich als Chef des Amtes D2 derjenige, der den gesamten Einsatz in allen Konzentrationslagern mit beaufsichtigt und organisiert. Und die Verhandlungen über den Einsatz laufen über das Amt D2, über Maurer und seine Mitarbeiter in Oranienburg. Und
werden dann so Anträge gestellt von den Unternehmen oder?
Genau, es gibt sozusagen sogenannte Zuweisungen. Es gibt auch, das klingt fast schon sozusagen zynisch, es gibt auch in Anführungsstrichen Kontingente aus Sicht der SS, das heißt Anforderungen an Zahlen und Mindestzahlen, die ein Unternehmen mit abnehmen muss. Und dann treten beide in Verhandlungen. Die Unternehmen, die mit ihren Anforderungen kommen, wir brauchen für den Aufbau sagen und Ausbau dieses Standortes so und so viele KZ-Häftlinge, dürfen wir die bekommen, wo bekommen wir die her? Und dann das Amt D2, das sagt, ja, wir können die und die Zahl stellen, zum Beispiel 500 Männer oder 500 Frauen für den Standort, die Männer und Frauen kommen von dort und werden an dem und dem Tag dorthin versetzt. Dann kommen die Anweisungen an die verschiedenen Konzentrationslager, bestimmte Häftlinge in deren der Gruppe an die und die Außenlager oder die und die Unternehmen quasi zu überstellen.
Was ich spannend finde in dieser, ja, in diesem Schreiben, das wir eben als Quelle angehört haben, da steht im letzten Satz, dass er, also der Maurer, sich immer durchzusetzen weiß in den Verhandlungen mit den Unternehmen. Was ist denn damit gemeint? Waren das dann wirklich so, ja, Verhandlungsgespräche, die dort erbittert geführt wurden? Es waren doch eigentlich, muss man jetzt erstmal denken, beide on the same page. Also die SS konnte die Menschen dann noch in die Wirtschaft ja einsetzen lassen und die Wirtschaft profitierte von diesen Arbeitskräften.
Das sind in der Tat Verhandlungsgespräche, denn zum Beispiel kann ein Unternehmen so und so viele Menschen fordern und hier kommt ja wieder ein Begriff ins Spiel, der auch in den SS-Unterlagen mit auftaucht, nämlich das Wort Menschenmaterial. Entweder in der Form von, in Anführungsstrichen, unbrauchbarem Menschenmaterial, also Menschen, die nicht mehr für die Zwangsarbeit eingesetzt werden und andere. Man zieht sich auf Menschen wiederum wie auf Dinge, sagen wir auf eine Stückzahl, die von A nach B transportiert wird. Und nicht immer kann natürlich die SS bestimmten Wünschen auch der Unternehmen entgegenkommen. Entweder sind die Gruppen aus Sicht der SS zu klein, sodass es sich nicht lohnt, dafür ein Außenlager oder bestimmte Strukturen zu errichten, oder sind zu groß, oder bestimmte Berufe können nicht angeboten werden, Männer, Frauen, bestimmte Anforderungen an Sprache, Ethnie, Nation, sagen, rassistische Perspektiven kommen natürlich ins Spiel. Und das ist ein Aushandlungsprozess, der natürlich dann zwischen den Unternehmen und der SS geführt wird, um am Ende doch zu einem Kompromiss zu kommen und die Unternehmen in gewisser Form auch zufriedenzustellen. Und auf der anderen Seite natürlich KZ-Häftlinge in diesen Umlauf der Zwangsarbeit zu bringen. Denn mit vor allen Dingen der zweiten Kriegshälfte und insbesondere 1944 möchte sich auch Heinrich Himmler verstärkt als Juniorpartner der deutschen Wirtschaft einbringen, denn es ist aufgrund der Priorität der Rüstungsproduktion auch eine Machtkomponente, die da eine Rolle spielt. Und wenn Himmler etwas zu bieten hat, nämlich Hunderttausende von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, hat er auch einen gewissen Einfluss und darf an bestimmten Diskussionen und Machtzirkeln natürlich partizipieren. Was dazu führt, dass auch 1944 die Befehle herausgehen, Hunderttausende von Menschen aus Frankreich, aus Polen und aus verschiedenen Ländern in das KZ-System zu deportieren, wie aus Ungarn gleichermaßen, um die Zahl von potenziellen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zu erhöhen und damit natürlich auch in gewisser Form das Angebot für die Rüstungsindustrie zu erhöhen.
Über das in Anführungszeichen Angebot und den Ablauf der Selektionen sprechen wir im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Lassen Sie uns vielleicht erstmal nochmal bei den Hard Facts dieses Deals bleiben. Was war denn der Kostenfaktor für die Unternehmen, wenn sie jetzt in Anführungszeichen, wir setzen hier viel in Anführungszeichen, weil es so absurd ist. Wir sprechen hier ja immer noch über Menschen, die da als Zwangsarbeiter verschickt werden. Aber die werden jetzt bestellt von den Unternehmen. Was kostet das?
Wir können da eigentlich schon in die Vorkriegszeit zurückgehen, denn wir müssen uns ein Stück weit auch die Entwicklung von KZ-Zwangsarbeit mit einsehen. Am Anfang ging es auch um vermeintlich erzieherische Aufgaben der Zwangsarbeit im KZ-System. Es waren Aufgaben beim Lageraufbau. Auch diese Phrase Erziehung durch Arbeit kommt mit zum Tragen. Das sind natürlich, sagen, zynische Phrasen, die nichts mit einer Realität zu tun haben, sondern stückweise nationalsozialistische Ideologie widerspiegeln. Auf der anderen Seite natürlich auch Rassismen, wie natürlich dem Bild, dass Juden schlechthin eigentlich nicht arbeiten, faul sind und andere Aspekte. Ja, sagen, das kommt alles in diesem Arbeitsbegriff zum Tragen. KZ-Häftlinge werden zu öffentlichen Arbeiten eingesetzt, Straßenbau, Waldarbeiten, kommunale Zwecke. Sie bauen einen Stadtpark, wie in Pretin, am Rande des KZ Lichtenburg. Und bereits in den 30er Jahren, und ich glaube, das ist ein Aspekt, der relativ unbekannt ist, greifen auch Privatunternehmen auf diese Ressource KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter zurück. Das kommt nicht erst in der Kriegszeit, sondern das beginnt bereits in der Vorkriegszeit. Und da laufen die ersten Kontakte. Das ist auch so ein Stück weit Try and Error. Wie verhandelt man? In welchen Bereichen setzt man die Menschen möglicherweise ein oder nicht? Und man verhandelt natürlich auch über Kosten. Das heißt, sind die Menschen ausgebildete Fachkräfte? Sind es Ungelernte? Sind es Männer? Sind es Frauen? Das sind unterschiedliche Aspekte. 1944 schwanken viele Löhne so zwischen 4 bis 6 Reichsmark pro Tag für die verschiedenen Qualifikationsstufen. Dann kommen aber noch weitere Unterscheidungen dazu. Handelt es sich um sogenannte Bauhäftlinge? Das sind Menschen, die vor allen Dingen für niedere Arbeiten eingeteilt werden. Sie müssen mehr Stunden am Tag arbeiten, haben eine schlechtere, häufig schlechtere Unterbringung, schlechtere Versorgung. Und dann gibt es die sogenannten Fertigungshäftlinge. Das sind KZ-Häftlinge, die in der Produktion arbeiten, häufig eine Fachausbildung haben und direkt an den Maschinen tätig sind. Die sind wiederum aus Sicht der Unternehmen sehr wertvoll, denn die können nicht so leicht ersetzt werden. Für die bezahlt man auch mehr. Sie arbeiten weniger am Tag, haben eine bevorzugtere, häufig Unterbringung, auch Kleidung. Und hier sehen wir auf beiden Seiten natürlich auch eine Wertigkeit zwischen Menschen, die über Kategorien von Nation, Ethnie oder sagen rassistischen Perspektiven hinausreicht, nämlich die des Nutzens.
Gut, also die Unternehmen, die haben sich jetzt da ihre Kontingente an ArbeiterInnen bestellt. Wie lief denn jetzt der weitere Einsatz ab? Also die Menschen, die wurden ja nicht zurück ins Deutsche Reich deportiert, sondern in sogenannten Außenlagern eingesetzt. Können Sie vielleicht einmal kurz erstmal erklären, was sind Außenlager und dann, wie sah der Arbeitseinsatz in diesen Außenlagern aus?
Hier können wir auch in der Zeit verschiedene Entwicklungen erst einmal erkennen. Mitte des Krieges, vor allen Dingen in dieser Phase 1941-42, laufen die Diskussionen natürlich sehr stark. Ziehen die Firmen zu den Lagern oder ziehen die Lager zu den Firmen? Und in ersten größeren Entwicklungen, das können wir bei IG Farben, beim IG Farbenwerk in Auschwitz sehen, zieht natürlich oder wird das Werk am Rande zeigen oder in der Nähe des Konzentrationslagers aufgebaut. Genauso im KZ Ravensbrück, Siemens und Halske geht nach Ravensbrück und baut dort die Produktionsstätten auf. Das heißt, die Unternehmen gehen erst einmal zu den Hauptlagern. Die Lager, sagen, die als zentrales Lager eines gewissen Lagerkomplexes fungieren. Und sukzessive bauen aber diese Hauptlager, Buchenwald, Ravensbrück, Auschwitz und andere, Außenlager auf. Das heißt, Strukturen, die nicht in unmittelbarer Nähe dann des Hauptlagers liegen, sondern kleinere Lager, die zwar vom Hauptlager verwaltet werden, aber nochmal sagen wie eine Miniaturform des Hauptlagers an anderen Standorten existieren. Und hier werden diese Strukturen dann bei den Firmen aufgebaut. Das heißt, jetzt haben wir nicht mehr die Tendenz, dass das Unternehmen zum Lager zieht, sondern das Lager zieht zum Unternehmen. Hm. Und der Aufbau dieses Außenlagersystems explodiert vor allen Dingen in den Jahren 1943, aber vor allen Dingen 1944. 1944 ist das Jahr, sagen, des größten Wachstums dieses Außenlagersystems, ja. Lager wie Buchenwald haben weit über 100 Außenlager. Eine riesige Struktur, das ist, sagen, ein Geflecht, ein Kosmos, der sich in einem großen, auch geografischen Raum ausbreitet. Und der Aufbau dieser Außenlager, der muss dann von den Unternehmen auch mitgetragen werden, mitfinanziert werden. Und es geht noch viel weiter. Auch das Personal muss teilweise mitgestellt werden. Bekommt ein Rüstungsstandort, ein Werk, ein Betrieb, ein Frauenaußenlager zum Beispiel mit 500 Frauen, stellt das Unternehmen häufig aus der weiblichen Belegschaft eine bestimmte Zahl an Frauen ab, die dann unter anderem in Ravensbrück zu einer Aufseherin der SS ausgebildet werden, um dann auf Seiten der Bewachungsmannschaften dieses Außenlager zu bewachen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass diese Frauen dann an denselben Standort wieder zurückkehren. Sie kommen auch an andere Standorte. Aber das Unternehmen bezahlt nicht nur und stellt nicht nur Infrastruktur für den Aufbau dieses Außenlagers, sondern letztendlich sogar einen Teil der Bewachungsmannschaften.
Wir haben uns jetzt also sehr konkret angeschaut, wie der Aufbau der Zwangsarbeit vonstatten ging, wie dieses System sich etablierte. Worauf wir jetzt natürlich noch zu sprechen kommen müssen, ist der Prozess der Selektion. Wer wurde eigentlich für diese Arbeiten ausgewählt und wer nicht und wie lief das ab? Wir werden auch über zwei Begriffe sprechen, die Sie geprägt und in Anführungszeichen gesetzt haben, sehr bewusst, nämlich positive und negative Selektion. Im zweiten Teil dieses Podcasts werden wir darauf nochmal genauer zu sprechen kommen, aber können Sie schon mal ganz kurz anreißen, was Sie damit meinen?
Sie haben vollkommen recht, das sind zwei Begriffe, die ich auch ganz bewusst in Anführungsstriche gesetzt habe, weil sie natürlich sagen, in keine Tendenz bedeuten, sondern vor allen Dingen dazu dienten, die Akteure zu unterscheiden. Denn, und das ist sagen eine Differenz, die wir machen müssen, ist es ja nicht ausschließlich die SS, die am Ende bei einer sogenannten Aussuchung von Häftlingen mit beteiligt ist, sondern die Unternehmen gleichermaßen, bis hin zur Rampe in Auschwitz, wo die Vertreter der verschiedenen Unternehmen genauso dort stehen und sich in Anführungsstrichen ihre Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aussuchen.
Und diesen Prozess der Selektion, den schauen wir uns gleich im zweiten Teil des Podcasts an. In der Anmoderation sprach ich von einem Witz, als ich sagte, dass sich viele Unternehmen noch immer kaum, ungenügend oder gar nicht öffentlich der Aufarbeitung ihrer NS-Vergangenheit stellen. Aber das Lachen bleibt einem schnell im Halse stecken, wenn man sich die engen Verstrickungen zwischen dem NS-Regime und der Wirtschaft vor Augen führt. Die Firmenvertreter haben sich Menschen wie auf einem Sklavenbazar für die Zwangsarbeit ausgesucht und auch noch reklamiert wie eine Ware, wenn sie doch nicht den Ansprüchen genügten. Das Ausmaß, in dem sich große deutsche Unternehmen als eigene Interessenspartei an der Shoah beteiligten, offenbart einen riesigen weißen Fleck in der Betrachtung der Jahre 1933 bis 1945. Auch wenn wir von Täterschaft sprechen, wie nun der zweite Teil dieser Folge zeigen wird. Vor allem im letzten Kriegsjahr explodierte die Zahl der KZ-Außenlager, weil so viele Menschen, Hunderttausende KZ-Häftlinge, arbeiten mussten. Und diese Menschen musste man dafür auswählen, selektieren. Herr Hörtler, können Sie einmal erklären, wie lief die Selektion ab und nach welchen Kriterien wurde ausgewählt?
Wenn wir ganz prominent mit dem KZ-Komplex Auschwitz anfangen und unter anderem natürlich mitten im Jahr 1944 im Zeitraum der Explosion auch des Außenlagersystems, sehen wir, dass mit der Ankunft von Deportierten, also von Menschen, die noch nicht Teil des KZ-Systems waren, die erstmals in ein Lager eingeliefert werden, wie in Auschwitz, auf der sogenannten Rampe ankommen und von der SS in zwei Kategorien eingeteilt werden. Zum einen arbeitsfähig, zum anderen nicht arbeitsfähig. Und diese Kategorien werden weiter ausdifferenziert und tragen sich auch in den SS-Dokumenten fort. Und die SS unterschied am Ende in drei Gruppen. Und ich würde das einmal zitieren, weil natürlich die SS-Standortärzte und Lagerärzte genau nach diesen Kategorien die Gruppen auch der KZ-Häftlinge unterteilen. Und das ja starke Folgen auch für die Unterbringung, Verpflegung bis hin zur Behandlung dieser Menschen hat. Und ich zitiere, erste Gruppe, kräftige, für den Einsatz im dortigen Kommando tauglich. Zweite Gruppe, körperlich nicht für das dortige Kommando geeignete Häftlinge, die aber durchaus für industrielle Fertigung verwandt werden können? Drittens, oder dritte Gruppe, wegen Krankheit oder allgemeiner Körperschwäche ungeeignete Häftlinge. Das heißt, drei Gruppen. Die erste Gruppe, das sind die aus Sicht der SS wertvollen, die auch für die Industrie natürlich dann wertvoll sind oder für die verschiedenen Unternehmen. Die dritte Gruppe, das sind die, die als arbeitsunfähig selektiert werden und der Gruppe auch derjenigen, die in Auschwitz-Birkenau ankommen, dann unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet werden. Und die zweite Gruppe, das ist eine Gruppe dazwischen. Und hier, und darüber konnten wir vorhin bereits sprechen, werden ja weitere Gruppen definiert, wie die sogenannten Bauhäftlinge, die aus Sicht der SS leicht zu ersetzen waren, wie auch aus Sicht der Unternehmen, und die sogenannten Fertigungshäftlinge, die wiederum wertvoller waren, weil sie bestimmte Qualifikationen mitgebracht haben und eben nicht so einfach zu ersetzen waren.
Das bedeutet, dieser Prozess der Selektion, der bedeutete für einige Menschengruppen den sofortigen Tod, nämlich für ältere Menschen, für Kinder, für Jugendliche unter 14 Jahren, auch für Mütter, die man nicht von ihren Kindern trennen wollte. Für die anderen bedeutete es ja erstmals ein Stopp des sofortigen Tötungsprozesses. Ist das das, was Sie mit in Anführungszeichen positiver Selektion meinen, dass es da erstmal Selektion mit Hoffnung gab?
Die beiden Begriffe, die ich ja ganz bewusst in Anführungsstriche gesetzt habe, positiv und negativ, sind primär erstmal keine Bewertungskategorien, sondern es geht darum, sie analytisch verschiedenen Akteursgruppen zuzuschreiben. Und wir müssen dieses Bild differenzieren, dass dort lediglich SS-Ärzte gestanden haben, die diese Entscheidung treffen. Auch innerhalb der SS waren es ja weitere Gruppen, die sogenannten Arbeitseinsatzführer. Das sind diejenigen in der Lagerführung, die für die Zwangsarbeit mit zuständig waren, bis hin zu Zahnärzten, die genauso dort gestanden haben. Aber eine wichtige Gruppe fällt oft unter den Tisch. Das sind nämlich die Vertreter der Unternehmen selbst.
Das bedeutet, die Unternehmen standen auf der Rampe und haben gesagt, die wollen wir haben?
Ganz genau. Die Unternehmen reisen in die verschiedenen Konzentrationslager, sie reisen aber auch nach Auschwitz, stehen auf der Rampe und suchen sich die Menschen aus, die sie für ihre Werke, für ihre Betriebe, für ihr Unternehmen brauchen. Und da haben wir alle großen Unternehmen dabei. Daimler-Benz, BMW, Dornier, alle großen Firmen, die KZ-Häftlinge in irgendeiner Form mit einsetzen, schicken ihre Vertreter in die Lager, nach Stutthof, nach Ravensbrück, nach Sachsenhausen, nach Auschwitz, nach Flossen. Die reisen in diese Lager, um sich die KZ-Häftlinge mit auszusuchen. Das heißt, in diesem Falle sind die Unternehmen keine passiven Akteure oder keine passiven Figuren, die am Rande stehen und denen in irgendeiner Form anonym etwas zugewiesen wird. Nein, nein, nein. Sie stehen ja mit dort, gemeinsam mit dem Arbeitseinsatzführer der SS oder den Ärzten und suchen sich ihre Gruppen aus, direkt in den Konzentrationslagern. Und diese in Anführungsstrichen Begriffe der einer positiven und negativen Selektion macht genau diese Unterscheidung deutlich, nämlich die Unterscheidung zwischen der SS, die nach Arbeitsunfähigkeit unter anderem bei Ankunft in Auschwitz selektiert, häufig dann mit der unmittelbaren Ermordung folgend. Und die zweite, durch die Unternehmen, was erst einmal die Verlegung in ein Konzentrationslager, ein anderes Konzentrationslager, in ein Außenlager bedeutete und Stück weit auch vielleicht eine Chance, dann doch die KZ-Haft zu überleben. Ja, damit verbunden, dass natürlich auch Menschen, die ankamen, gesagt haben, ja, ich bin Schlosser. Obwohl sie nicht Schlosser sind, einfach weil die Chance höher war, dass sie mit so einem Fachberuf überleben konnten.
Ich wohne in Berlin im Wedding und dort, wo ich in der Nähe wohne, nur wenige hundert Meter von meiner Wohnung entfernt, sind die sogenannten Osram-Höfe. Osram, ein Unternehmen, das auch im Zweiten Weltkrieg KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter einsetzte. Und wir haben jetzt hier einen Bericht eines Mitarbeiters von Osram, der ins KZ Flossenburg gefahren ist, um sich Zwangsarbeiter auszusuchen.
Betreff: Besuch im Konzentrationslager Flossenburg zwecks Ausmusterung von Häftlingen. Ich begab mich am 29.12. früh nach Flossenbürg und konnte mich dann am 30.12.44 mittags beim Obersturmbannführer Kögel melden lassen. Er verwies mich sofort an den Arbeitseinsatzleiter Unterscharführer Becker und traf Anordnungen, dass sofort mit dem Aussuchen begonnen werden konnte. Bei den uns zur Verfügung gestellten Häftlingen handelt es sich um ungarische Juden, welche fast durchweg im Alter von 20 bis 40 Jahren stehen und körperlich gut aussehen. Der Lagerarzt hatte alle vorher untersucht und in Gesundheitsklassen eingeteilt, so dass es für mich leichter war, kranke und anfällige Leute zurückzuweisen. Es gelang mir, unsere Forderungen nach Fachkräften so weit durchzudrücken, dass wir zum Beispiel restlos alle Metallhandwerker, welche sich im Transport befanden, bekommen.
Also da merkt man auch nochmal dieses Mitspracherecht der Unternehmen. Wie kam es denn dazu, dass die Unternehmen so viel mitbestimmen durften, wen sie dann letztendlich bekamen an Zwangsarbeitern?
Das ist ein zentraler Aspekt, der hier in der Tat zur Sprache kommt, nämlich die aktive Rolle. Das Unternehmen stellt klare Forderungen und tritt deutlich, man würde heute sagen, als Kunde auf, ja, sagen, mit Forderungen, die sie erfüllt sehen wollen. Und das sind Forderungen nicht nur nach Gesundheitszustand, auch das wird nochmal deutlich, ja, sie suchen sich die Gesunden heraus. Aber es geht auch um die Ausbildung, um die Qualifikation, denn sie haben auch ein unternehmerisches Interesse. Sie wollen die Produktion nahtlos durchführen. Sie wollen Fachkräfte haben, die in der Lage sind, das, was produziert werden soll, auch entsprechend zu produzieren und nicht quasi vielleicht nach kurzer Anleitung, aber nicht eine vollständige Ausbildung natürlich durchzuführen. Es geht darum, den Produktionskreislauf in den Unternehmen, in den Standorten fortzuführen, und die SS kommt diesen Wünschen entgegen. Das ist sozusagen der zweite wichtige Aspekt. Sie verweigern sich nicht, sondern ganz im Gegenteil, sie geben den Unternehmen den geforderten Handlungsraum, in diese Lager zu reisen, sich in Anführungsstrichen ihre Gefangenen auszusuchen und verhandeln dann auf Augenhöhe. Und wenn wir zu Gerhard Maurer zurückkommen, haben wir quasi die zentrale Figur als Abteilungsleiter D2, der diesen Aushandlungsprozess für das gesamte KZ-System durchführt.
Und trotzdem kommt es ja zu Momenten, wo die Unternehmen in Anführungszeichen als Kunden unzufrieden sind und ja einige der Zwangsarbeitenden auch wieder zurückschicken. Woran liegt das denn?
Das sind mehrere Aspekte, die da zum Tragen kommen. Zum einen beschweren sich Unternehmen, nachdem sie in die Konzentrationslager gefahren sind und sich in Anführungsstrichen ihre Gefangenen ausgesucht haben, darüber, dass mit der Ankunft dann in dem entsprechenden Außenlager, sie sagen, naja, das sind aber gar nicht die, die wir uns ausgesucht haben. Das sind ja ganz andere. Na, dann zahlen wir nicht dafür. Wir haben uns doch die ausgesucht, die SS schickt uns aber die, dann zahlen wir aber nicht für die, die uns einfach geschickt worden sind, sondern wir zahlen nur für die, die wir uns ausgesucht haben, und wir zahlen aber nicht für diejenigen, die die SS für uns ausgesucht hat.
Passiert das tatsächlich, dass da einfach falsche Gruppen vertauscht, oder hat die SS gesagt, nee, wir müssen jetzt doch irgendwie gucken, wem wir was schicken, oder wie kommt es denn dazu, dass die Gruppen nicht dementsprechend, was die Unternehmen sich ausgesucht haben?
In der Tat werden, sagen, auch Transporte mitunter willkürlich zusammengestellt. Es kommt zu einem Austausch, es kommt ja teilweise auch zur Verwechslung. Und diese Schreiben oder zumindest diese Irritationen und Aushandlungsprozesse finden sich auch in den zeitgenössischen Überlieferungen wieder. Und da gibt es diverse davon. Eins, was mir sofort einfällt, ist die Auseinandersetzung der Adlerwerke mit der Kommandantur des KZ Natzweiler, und sein Zitat schreiben sie dann: nach Aussagen unseres Arbeitseinsatzingenieurs, ja, hier haben sie wieder den Begriff Arbeitseinsatzingenieur, waren nach vorheriger Prüfung der Einsatzfähigkeit nur für die Arbeit brauchbaren Häftlinge ausgesucht worden. Es müssen daher bei der Zusammenstellung des Transportes für unser Werk nachträglich noch Änderungen vorgenommen worden sein. Zitat Ende. Also man beschwert sich, dass man nicht diejenigen bekommen hat, die man sich eigentlich ausgesucht hat. Und die will man dann auch nicht bezahlen. Und letztendlich setzen sich in den meisten Fällen dann auch die Unternehmen durch, müssen dafür auch nicht bezahlen oder bekommen dann diejenigen dann mit einem nachträglichen Transport überstellt oder zugewiesen.
Ich finde, an der Stelle klingt wirklich durch, was Sie eben schon meinten, nämlich, dass die Unternehmen an der Stelle wirklich als Akteure auftreten und nicht einfach nur zugewiesen bekommen, erhalten als deutsche Wirtschaft Zwangsarbeiter, sondern wirklich ja genauso erbarmungslos Teil dieses Selektions- und Aussonderungsprozesses sind.
In dem Moment, in dem Gefangene sowohl aus Sicht der Unternehmen, aber auch Sicht der SS nicht mehr einsatzfähig, nicht mehr arbeitsfähig sind, werden sie aus diesen Außenlagern zurück in das Hauptlager geschickt. Das sind sozusagen die sogenannten Rücküberstellungen. Und diese Rücküberstellung barg häufig das Risiko für die Personen, dann in eine Sterbezone verlegt zu werden. Möglicherweise sogar gezielt ermordet zu werden. Und ich kann für bestimmte Personen ganz konkret nachweisen, dass die Namen dann später auf den Listen auftauchen, die entweder durch Zyklon B oder durch Erschießen ermordet wurden.
Ich finde, daran merkt man nochmal richtig diese perverse Ideologie, weil, und da komme ich jetzt auch zu meiner nächsten Frage, gerade in den 30er Jahren haben ja ganz viele jüdische Menschen in Deutschland ihren Job verloren, aufgrund ihrer dessen, dass sie jüdisch waren. Sie wurden entlassen, sie haben den Beamtenstatus verloren und jetzt auf einmal werden sie dann doch wieder für die deutsche Wirtschaft eingesetzt. Und das finde ich auf der einen Seite erstmal so pervers, dass man Menschen nur noch danach bewährt. Aber war das dann kein Problem für die Unternehmen? Osram selber schreibt ja in der Quelle, dass es Juden waren, ungarische Juden zwischen 20 und 40. Hatte das Unternehmen dann auf einmal kein Problem mehr damit, jüdische Menschen für sich arbeiten zu lassen?
Das sind verschiedene Kategorien, die nebeneinander existieren und teilweise auch bestimmte rassistische Kategorien vielleicht ein Stück weit außer Kraft setzen, was aber nicht heißt, dass es keinen Rassismus mehr gab. Genauso wie die Entscheidung im Mai 1944 getroffen wird durch Heinrich Himmler selbst, laut Befehl 200.000 Jüdinnen und Juden aus dem sogenannten Ungarn-Programm den verschiedenen Rüstungsstandorten im Deutschen Reich zuzuweisen. Wie wir wissen, werden in Auschwitz von den 430.000 mindestens 325.000 ermordet. Das heißt, diese Zahl, die Himmler versprochen hat, wird gar nicht eingehalten. Aber es ändert sich grundsätzlich etwas in dem Einsatz von KZ-Häftlingen, von den jüdischen KZ-Häftlingen, denn sie kommen zurück in das Deutsche Reich, was ab 1942 als vermeintlich judenfrei galt. Das heißt, wir haben 1942 die Befehle, vor allem jüdische KZ-Häftlinge aus den verschiedenen Konzentrationslagern herauszulösen, aus Sachsenhausen, Buchenwald und anderen, und nach Lublin, nach Auschwitz und sagen in den Anführungsstrichen Osten zu deportieren. Und mit der Rückkehr entstehen aber auch Konflikte innerhalb der NS-Führung. Ernst Kaltenbrunner, der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, also auch Gestapo-Chef, schreibt persönlich an Himmler, dass er sich dagegen ausspricht, dass diese Menschen in das Deutsche Reich kommen, denn das Deutsche Reich sei ja judenfrei. Genauso zentrale Führungsfiguren wie die Gauleiter Fritz Saukel und Mutschmann in Thüringen und Sachsen sprechen sich dagegen aus. Das heißt, es ziehen sich auch Konfliktlinien zwischen den rassistischen Ansprüchen und den, ich möchte es fast sagen, utilitaristischen Ansprüchen nach. Nämlich auf der einen Seite der nach wie vor bestehenden Forderung, den Rassismus bis zum bitteren Ende natürlich durchzufechten, und auf der anderen Seite dem Bestreben, Aufweichungen nach Nützlichkeitserwägungen. Was am Ende nicht heißt, dass diese Menschen dann am Leben bleiben, sondern auch das war ja nur ein Leben auf Zeit. Sie werden in der Rüstungsproduktion eingesetzt und Heinrich Himmler ist, sagen, ein Rassist natürlich par excellence. Nach dem sogenannten Endsieg hätte man diese Menschen natürlich trotzdem ermordet. Aber diese Nützlichkeitserwägung, gerade in dieser zentralen Phase 44, der Bedrohung, dass man natürlich an allen Fronten zurückweichen muss, sagen, der Forderung, dass man mehr Arbeitskräfte in der Rüstungsindustrie braucht, lässt diese ja fast schon flexiblen Strukturen zu, dann doch nach utilitaristischen Gesichtspunkten Menschen auszusuchen mit bestimmten Qualifikationen, um die Lücken in den Betrieben zu schließen.
Der erfolgreichste Holocaust-Film aller Zeiten ist Schindlers Liste. Und Oskar und Emilie Schindler haben ja das Menschen, also das Leben ihrer Angestellten gerettet, indem sie argumentiert haben, wir brauchen die als Arbeitskraft für unsere Unternehmen oder für unseren Unternehmensstandort. Das Argument, hier wurden Menschenleben gerettet, haben das auch andere Unternehmen gebracht, also die, die sich auf der Rampe die Menschen für die Zwangsarbeit selektiert haben?
Vielleicht ist das genau ein gutes Beispiel, um auf die Spielräume der Unternehmen nochmal einzugehen. Das haben Sie ja mit angesprochen mit Schindlers Liste, der am Ende seine Produktionsstätte nach Brünnitz verlegt und die Gefangenen, also die Zwangsarbeiter, mitnimmt. Wir haben auch andere Beispiele aus dem westlichen Raum. Ein Betrieb, ein Unternehmen verlegt komplett eine Produktionsstätte in die Mitte Deutschlands und nimmt sowohl die deutschen Zivilarbeiter, aber auch die KZ-Häftlinge mit. Artern wäre so ein Beispiel. Dort sterben aber von insgesamt 350 mindestens 40. Auf der anderen Seite ein weiteres prominentes Beispiel, Willi Jakob, die ja das Album zum Ungarn-Programm in Dora findet nach der Befreiung des Lagers, ist ja auch eine Gefangene, die mit so einem Verlagerungsprojekt von einem Außenlager des KZ Großrosen dann gen Westen verlegt wird, wo auch das Unternehmen entscheidet, wir nehmen alle mit, wir nehmen die Maschinen mit, wir nehmen aber auch unsere zivile deutsche Belegschaft mit und wir nehmen auch alle KZ-Häftlinge mit. Und die SS ist solchen Forderungen auch nachgekommen.
Aber wurde denn wirklich dann auch nach dem Krieg so bewertet, okay, da wurden die Zwangsarbeitenden mitgenommen, also ja irgendwie auch Menschenleben gerettet? Fiel das irgendwie positiv ins Gewicht? Kann man das so sagen?
Vielleicht ist das die falsche Perspektive, ob das positiv oder negativ ist. Denn wir können ja erkennen, dass es ja deutliche Handlungsspielräume gab. Während Schindler bestimmte Absichten auch zur Rettung damit verfolgt, und das sozusagen ist ja etwas, was auch sehr stark in dieser Phase in seinen eigenen Intentionen hervortritt, haben wir natürlich im Rahmen anderer Verlagerungsprojekte, haben wir natürlich starke Nützlichkeitserwägungen dabei und auch den Befund, dass nach der Verlagerung eine hohe Zahl an KZ-Häftlingen stirbt. Da geht es ja nicht um die Rettung, da geht es um die Interessen des Unternehmens, um die Interessen des Betriebes, eine gewisse Belegschaft zusammenzuhalten. Aber es geht nicht um das Leben der KZ-Häftlinge, denn die sterben danach weiter. Aber das Zentrale, und das ist das, was sozusagen ja differenziert werden muss, sind die Handlungsspielräume, die die Unternehmen haben. Sie konnten diese Handlungsspielräume nutzen, um zum einen Leben zu erhalten, aber sie konnten sie genauso nutzen, um am anderen Ende Menschen auch sterben zu lassen. Und das ist nicht nur sozusagen das abstrakte Ende einer Unternehmensführung. Die einzelnen Meister, die in diesen Betrieben gearbeitet haben, die deutschen Zivilbeschäftigten, haben genauso Einfluss darauf, wie sie KZ-Häftlinge, die neben ihnen arbeiten, behandeln. Werden die denunziert wegen vermeintlicher Sabotage, möglicherweise dann auch zum Tode verurteilt und hingerichtet? Hilft man ihnen? Das sind riesige Handlungsspielräume, die in alle Extreme mit genutzt werden. Und am Ende bleibt auch der Befund, dass es im überwiegenden Falle trotzdem Anteilslosigkeit war. Ja, sagen, dass es als etwas Alltägliches, ja fast schon Normales genommen wird, dass dort Menschen arbeiten, die weniger wert sind und diese Arbeit verrichten müssen. Das ist auch eine gewisse Form der Gleichgültigkeit, die dort existiert hat.
Das ist sehr gut, dass Sie das nochmal herausstellen und da auch nochmal die Unterscheidung machen, was war jetzt wirklich Rettung und was war eigentlich ja so ein wirtschaftliches Interesse. Die Menschen, die man ja schon selektiert hatte, die man ja ausgewählt hatte, das sind die, die wir haben wollen, die unserem Unternehmen ja wirtschaftlichen Nutzen bringen, dass man die eben behalten wollte. Und gerade deswegen habe ich am Anfang auch diesen ja Witz erwähnt, nämlich, dass viele Unternehmen sich immer noch mangelhaft bis gar nicht öffentlich ja auseinandersetzen mit dieser Vergangenheit, die es aufzuarbeiten gilt, weil dort eben mit Menschenleben gehandelt wurde, mit Menschenleben gewirtschaftet wurde und Menschen ja auch verstorben sind.
Und vielleicht darf ich da nochmal mit einhaken, dass in vielen Fällen natürlich dieser vermeintliche Wert auch darüber entschied, ob KZ-Häftlinge noch in irgendeiner Form eine in Anführungsstrichen begünstigte Behandlung haben, indem sie einen hohen Wert für das Unternehmen hatten. Aber hatten sie diesen Wert dann verloren, konnte das auch schnell in ganz andere oder zu ganz anderen Konsequenzen führen. Und das müssen wir immer mit berücksichtigen, dass auch auf Unternehmensseite und sagen auf betrieblicher Ebene dieser vermeintliche Wert und Nutzen eine wichtige Denkkategorie prägte.
Dann vielleicht als Abschlussfrage nochmal, wie ging es denn mit Gerhard Maurer nach 1945 weiter?
Gerhard Maurer hat noch in der Phase 1944 einen enormen Karrieresprung hingelegt. Ja, er wurde ja nicht nur befördert, darüber hatten wir ja eingangs geredet, auch die bevorzugte Beförderung zum Standartenführer, einer der höchsten Dienstgrade der Offiziere, entspricht einem Oberst, sondern er wurde auch der Stellvertreter von Richard Glücks, das heißt, sagen der Stellvertreter eigentlich des Amtsgruppenchefs der Amtsgruppe D im Rahmen des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes. Und kurzzeitig war er noch 1945 im ersten Quartal für Kammler im Rahmen der Untertageverlagerung zuständig, kommt dann nochmal wieder zurück in die Amtsgruppe D und wird nach Ende des Krieges an Polen ausgeliefert und 1952 vor Gericht gestellt. Und im Rahmen dieses Prozesses wird er zum Tode verurteilt und hingerichtet, was aber natürlich in der weiteren Beschäftigung noch eine Rolle spielt und auch natürlich bis hin zur heutigen Forschung und auch Auseinandersetzung ist, welche Rolle die Unternehmen im Aushandlungsprozess mit Gerhard Maurer spielten. Das heißt, die Konzentration auf Gerhard Maurer ist natürlich eine wichtige, weil er die Interessen der SS repräsentiert hat und natürlich als Amtschef D2 die zentrale Figur war, die auch über das Hin- und Herschieben von Hunderttausenden im KZ-System mit entschieden hat. Aber die Rolle der Unternehmen ist deshalb ja keine passive, sondern sie sind aktiv in diesen Prozess involviert. Und vielleicht ist das ein Punkt, der auch anregt, über diese Fragen weiter nachzudenken.
Auf jeden Fall. Also Sie sagen es völlig richtig, da ist noch viel Forschung offen und viel Aufarbeitung. Und damit sind wir ja am Ende der heutigen Folge angekommen. Herr Hörtler, ich muss mich nochmal bei Ihnen bedanken für die vielen spannenden Eindrücke, die Sie auch dieses Mal wieder mitgebracht haben, für die Quellen und die wichtigen Informationen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Gespräche.
Und auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Wir sind tatsächlich nicht nur am Ende dieser Folge angekommen, sondern auch am Ende dieses Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. In den vergangenen Folgen haben wir über ganz unterschiedliche Themen gesprochen, über Korruption, über Raub an den Deportierten, über Mordspezialisten und sogar über Liebesbeziehungen. Wenn Sie noch mal reinhören wollen in die vergangenen 8 Folgen, dann können Sie das gerne tun in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Redaktionsleitung für den MDR Anais Roth. Autorin Susan Reich. Unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hörtler. Moderation Leonie Schöler. Sprecher Andreas Herler und Camillo Schumann.